Schlaf ist wie Batterieaufladung vom Handy. Du tust das nachts ans Ladekabel und morgens, wenn du das rausziehst, solltest du mal mindestens 80% Power da drauf haben. Und wenn du nur 50 hast, dann war das Kabel nicht lang genug drin. Oder stimmt was mit dem Akku nicht oder dem Ladekabel? Bei Ernährung und Bewegung könnten wir zwei uns morgen zwingen, weniger zu essen und uns zu bewegen mit unserem Willen. Den Schlaf kriegst du mit dem Willen nicht. Den musst du es nett machen, damit er freiwillig kommt.
Ich wünsche allen, die zuhören, schon mal eine gute Nacht. Nicht, weil wir zum Einschlaf-Podcast geworden sind, sondern weil wir heute über etwas sprechen, das unser Leben stark beeinflusst, aber oft unterschätzt wird. Schlaf. Was macht eigentlich guten Schlaf aus? Was passiert in unserem Körper, während wir schlafen? Und was sind die Folgen, wenn wir es nicht tun? Und vor allem, was hilft wirklich, um nachhaltig besser zu schlafen? Diesen Fragen widmen wir uns in der heutigen Folge von Utopia, dein Podcast für Nachhaltigkeit.
Der Utopia-Podcast.
Hi, ich bin Jonathan aus der Utopia-Redaktion und um dem Thema Schlaf heute auf den Grund zu gehen, spreche ich mit Dr. Michael Feld. Er ist Allgemeinmediziner, Buchautor und einer der renommiertesten Schlafmediziner Deutschlands. Ich freue mich sehr, dass er heute bei uns zu Gast ist. Herzlich willkommen, Herr Dr. Feld.
Vielen Dank, Herr Pieper. Freue mich.
Wenn Sie einem Kind erklären müssten, warum Schlaf so wichtig ist, was würden Sie sagen?
Schlaf ist deshalb so wichtig, weil es die einzige nachhaltige und langfristige Reparatur-, Regenerations-, Batterieauflade- und Vollwaschgangsphase des Menschen ist. Und deswegen hat der liebe Gott dem Menschen eine so lange Phase, die ja über Jahrzehntausend eigentlich sehr gefährlich war, weiterhin ins Leben gepackt, weil es ohne Schlaf nicht geht.
Glauben Sie, dass diese Wichtigkeit den Menschen schon bewusst ist?
Einigen schon, anderen, also es gibt zwar immer mehr Leute, die schlecht schlafen, es gibt aber immer noch genug, die gut schlafen. Und so ein Gutschläfer, der weiß eigentlich gar nicht, warum wir hier so einen Podcast machen, weil der macht einfach die Äuglein zu, der ratzt und das ist so wie, dass man sich ja auch gar nicht um seine Leber kümmern muss. Die macht einfach, die entgiftet, bis dann mal was ist. Also die meisten, die sich mit Schlaf beschäftigen, sind entweder Leute, die Probleme haben oder wenn du jetzt so ein Selbstoptimierer bist. Aber es gibt eben immer noch viele, die machen die Klüsen zu und die haben sich noch nie damit beschäftigt.
Ja, verstehe. Das ist natürlich sehr spannend und ja, sehr beeindruckend, wenn das dann so schnell alles funktioniert mit dem Schlafen. Bevor wir auch auf das Thema Schlafmangel bzw. Schlafprobleme eingehen, was Sie jetzt ja auch schon angesprochen haben, würde ich gerne noch einmal unsere HörerInnen abholen, was Schlaf denn genau ist und vor allem, wie Schlaf aufgebaut ist. Deswegen können Sie vielleicht einmal einen kurzen Einblick geben, welche Schlafphase es eigentlich gibt, beziehungsweise wie ein Schlaf eben so aufgebaut ist?
Also wenn Sie und ich heute Abend irgendwie die Äuglein zu machen und einschlafen, dann läuft der Schlaf nicht wie eine Linie, also immer gleich, sondern wir durchlaufen verschiedene sogenannte Schlafzyklen und da wechseln immer verschiedene Schlaftiefen miteinander ab. Und das sind immer so ungefähr 90-minütige Phasen, wo dann Leichtschlaf mit Tiefschlaf, mit Traumschlaf sich wechselt. Und Leichtschlaf heißt, also wir messen das zum Beispiel mit Gehirnwellen und allen möglichen aufwendigen Geräten, weil diese ganzen Wearables oder Ringe, die im Moment behaupten, sie könnten das auch, das können sie noch nicht. Also die ganzen Schlafscores oder so, die sind noch sehr fragwürdig. Und am Anfang der Nacht holt sich der Körper, wenn es gut läuft, mehr Tiefschlaf prozentual. Also in den ersten 2-3 Stunden nach dem Einschlafen ist das Gehirn stark abgeschottet von der Außenwelt. Da bist du eher in den Tiefschlafphasen. Und gegen Morgen werden langsam die Leicht- und die Traumschlafphasen länger, diese REM-Phasen. Und du brauchst ungefähr roundabout 20% Tiefschlaf, 20% von diesem REM-Traumschlaf. Der Rest kann Leichtschlaf sein, damit du langfristig gut erholt und fit und so weiter bist.
Ist dann die Wichtigkeit der Schlafphasen circa gleich oder gibt es eine Schlafphase, wo Sie sagen würden, die ist besonders wichtig, um eben diese Prozesse, die im Körper stattfinden, so umsetzen zu können, wie es der Körper an sich braucht?
Du brauchst beides. Du brauchst den Tiefschlaf der ersten Nachthälfte eher für die körperliche Regeneration, also in diesen ersten 2-3 Stunden nach dem Einschlafen, wo der Tiefschlaf ist. Da wird eher Muskelaufbau, Hautverjüngung, Immunsystem, Wachstumshormon. Da ist das Gehirn relativ stark abgeschottet von der Außenwelt. Da brauchst du viel mehr Krach und Druck, um einen wach zu machen. Und wenn du wach bist, bist du viel schlaftrunkener als in der zweiten Nachthälfte. Und in der zweiten Nachthälfte ist der Schlaf etwas leichter. Und da ist hauptsächlich das Gehirn und das Nervensystem und die Seele dran mit Reparatur und Aufbau. Da ist das Gehirn stark durchblutet und da werden Nervenverbindungen aufgebaut, wieder abgebaut. Da wird Neues gelernt, da wird geträumt, da wird Seelenhygiene gemacht, sodass du eigentlich beides brauchst. Man hat ja schon ganz oft versucht, Sie müssen sich mal vorstellen, was das für Amazon ein Umsatzzuwachs wäre, wenn klar würde, ich komme mit 5 Stunden aus statt mit 7. Dann hast du weltweit 2 Stunden mehr Zeit zum Klicken. Jetzt ist es aber leider so, dass du es bisher nicht hingekriegt hast, und das wird man auch nie schaffen, durch Schlafintensivierung bestimmter Phasen die Zeit zu verkürzen, weil du brauchst halt echt beides. Du brauchst ausreichend Tiefe und Erholung, du brauchst so und so viel Prozent von dem einen dem anderen, und das muss auch weltweit, gibt es Studien, die zeigen, dass 70-80% der Menschen weltweit 6-8 auf jeden Fall brauchen. Und es gibt nur 10%, die mit 4-6 auskommen, und 10% brauchen 9-10. Und das kannst du zwar mal kurzfristig reduzieren oder verlängern, aber irgendwo musst du dauerhaft so auf deine Stunden halt kommen.
Mhm, verstehe. Und ist es so, dass sich da, Sie haben jetzt gerade angesprochen, wie viel Schlaf man ungefähr braucht. Ist es denn so, dass sich dieser Schlaf, wie viel man ihn letztlich braucht, im Laufe des Lebens auch verändert? Oder wie kann ich mir das genau vorstellen?
Ja, es gibt also ein Neugeborenes zum Beispiel, der schläft noch 2/3 des gesamten Tages, also 16 Stunden von 24 entfallen auf Schlaf. Und der Schlafrhythmus ist auch noch ganz anders bei einem Baby. Also die schlafen meistens 2 Stunden, sind 2 Stunden wach, schlafen 2 Stunden. Und erst so mit zunehmendem Lebensalter wird der Rhythmus dann irgendwann so mit 8, 9, 10 so wie unserer. Ja, die Kleinkinder, so mit 4-6, die machen ja noch Mittagsschlaf. Und den brauchen die auch, der kommt von innen. Ja. Und hin zum Erwachsenenleben, ab der Pubertät, wird der Schlaf dann langsam so ein Monoblock-Schlaf, wie wir den haben, wo dann auch nur noch manche Leute so ein Mittagsschläfchen machen. Und je älter wir dann wiederum werden, wenn wir dann so, keine Ahnung, ab 70, der wird der Schlaf dann einfach doch nochmal störanfälliger, du wirst nachts häufiger wach und so weiter. Das heißt, das ist ganz normal, dass sich das im Laufe des Lebens ändert.
Ja. Sie haben jetzt auch schon angesprochen, beispielsweise, dass Neugeborene noch einen Mittagsschlaf brauchen oder auch ältere Menschen sich nochmal hinlegen. Ist es denn so, Sie haben diese 7-8 Stunden angesprochen, wo die meisten Menschen so viel Schlaf benötigen, um quasi optimal ausgeschlafen zu sein, beziehungsweise dass der Körper optimal funktioniert. Ist es denn dann letztlich egal, ob ich jetzt den Schlaf beispielsweise mit einem 2-Stunden-Nap und 6 Stunden nachts quasi mein Schlafpensum erfülle, oder gibt es da Unterschiede?
Also, Nachtschlaf ist und bleibt der erholsamste Schlaf. Ja, also das hat was damit zu tun, dass unsere ganzen Zellen, unsere ganzen Rhythmen sind seit Urzeiten darauf trainiert, ungefähr so sein, den Rhythmus der Erde zu haben, diesen Tag-Nacht-Wechsel, diesen 24-Stunden-Rhythmus. Und im Grunde kann man sagen, ist dort auf der Erde, wo jetzt wirklich biologische Nacht ist, da kannst du am besten schlafen. Wir kennen ja das Problem vom Jetlag. Jetlag bedeutet, wenn Sie und ich jetzt heute Nachmittag nach New York fliegen und wir kommen in 7 Stunden da an, dann sind unsere Zellen noch auf Deutschland gepolt, aber da ist dann schon Abend. Du bist aber überhaupt nicht. Deswegen braucht es eine Woche, um sich auf diesen Rhythmus. Aber wenn wir dann an diesem Ort sind irgendwann, dann übernehmen wir auch den Rhythmus. Und das bedeutet, dass Nachtschlaf der erholsamste ist. Bevor du jetzt immer zu wenig schläfst, macht es Sinn, ein Defizit zum Beispiel dann am Tag nachzuholen. Das ist ja bei den Japanern immer so gewesen, diese Schlafkultur, die haben das Inemuri, heißt anwesend sein und schlafen. Die haben aus dem Tagesnickerchen eine positive Bewertung gemacht, dass die gesagt haben, naja, der wird wohl heute Nacht viel gemacht haben. Der hat wenig geschlafen, deswegen darf der jetzt tagsüber, das ist ein fleißiger Mann. Und bei uns ist es ja eher so ein bisschen umgekehrt, dass man dann sagen würde, wenn Sie jetzt hier gleich im Podcast einschlafen, dann würde man sagen, was ist denn mit der Schlafmütze los? Das heißt, der Tagschlaf ist nicht so erholsam wie der Nachtschlaf, aber ist immer noch besser als kein Schlaf.
Okay, also ich glaube, die Sorge, dass heute ich in dem Podcast einschlafe, ist, glaube ich, dann doch recht gering. Aber ich verstehe auf jeden Fall Ihren Punkt. Es ist sehr spannend, weil, wie Sie schon sagen, in Deutschland ist es vermutlich, oder habe ich auch das Gefühl, dass es eben öfter so ist, dass dieser Mittagsschlaf eben auch so ein bisschen so, jetzt muss die Person sich wieder hinlegen, ist nicht ausgeschlafen, wie du brauchst 9 Stunden Schlaf am Tag. Ich glaube, da ist irgendwie auch so ein ganz anderes Bewusstsein, habe ich das Gefühl.
Also es gibt 10% Menschen, die genetisch wirklich 9-10 Stunden brauchen, und die sind natürlich in einer Gesellschaft, die morgens um 8 anfängt, ein bisschen gekniffen. Jetzt muss man aber ein bisschen aufpassen, es gibt aber auch viele Leute, die schlafen deshalb 9-10 Stunden, weil sie in ihren eigentlichen Stunden keine Erholung finden. Also wenn du zum Beispiel eine Schlafapnoe hast oder starker Schnarcher bist und bist immer müde und schläfst deshalb eben den ganzen Tag ein, dann brauchst du nicht deshalb 9 Stunden, weil du weil du die genetisch brauchst, sondern du brauchst die 9 Stunden, weil du dich in den vorherigen 7 einfach nicht erholt hast, weil du nicht runterkommst. Ja. Ja, das muss man so ein bisschen mal abchecken.
Wie ist das denn genau mit dem Begriff innere Uhr? Sie haben es jetzt gerade schon gesagt, dass ja quasi, wenn wir Jetlag haben, quasi unsere Zähne auch so gepolt sind auf quasi jetzt den Zeitrhythmus, wo wir eben herkommen, aus welchem Land, aus welcher Region. Oder was ist genau die innere Uhr? Vielleicht frage ich lieber so.
Ich mache das nochmal, das profane Beispiel mit der Erde. Ne? Jetzt ist, ich weiß nicht, wo sitzen Sie gerade? In welchem Ort?
München.
In München. Ich sitze ja hier in Köln. Aber bei uns ist jetzt beiden Tag. Jetzt sind unsere Zellen, weil heute Morgen helles Licht auf die Netzhaut gefunden und weil unsere inneren Rhythmen, die wissen, okay, jetzt ist hier Tag. So, und irgendwann wird es dunkel und dann merken die von auch der, jetzt sind 12 Stunden rum, dann merken alle unsere Organe, ah, jetzt wird es langsam Abend, dann sinkt die Körperkerntemperatur, dann geht der Blutzucker, also dann viele Hormone, das hat sich total, das ist ein richtiges Orchester, was sich einschwingt. Und in jeder Zelle gibt es eigene Uhrengene. Das heißt, jede Zelle hat eine eigene Uhr in sich, wie so ein Rolex-Uhrwerk, die weiß genau, jetzt ist das. Und dann gibt es bestimmte Hormone, die takten diese Uhren auch noch. Und das ist zum Beispiel tagsüber Cortisol, unser Stresshormon. Das ist der Dirigent der Tageshormone. Cortisol guckt dann, was machen die anderen und mach mal das, was die jetzt. Und nachts, abends ist es dann langsam Melatonin, das wird nur bei Dunkelheit ausgeschüttet. Und das koordiniert dann die ganze Nachtorchester. Das sagt dann den Nachthormonen, mach du mal genau das, mach du mal das. So, und so ist das eine fein aufeinander abgestimmte. Jede Zelle hat eine innere Uhr, jedes Organ und dann der ganze Körper. Und das ist wie eine Hierarchie. Wenn jetzt nachts irgendwie ein Rohrplatz bei Ihnen zu Hause, dann wäre es dumm, wenn Sie weiterschlafen würden, weil dann ertrinken Sie ja. Das heißt, da ist schon, auf einmal kannst du auch wach sein. Dann stellt sich alles sofort um, weil der Dirigent dann sagt, so Abbruch, wir machen jetzt was anderes, der Kapitän vom Schiff. Aber wenn der Kapitän selber gerade, wenn alles ruhig ist, macht jeder Matrose das, was er soll. Und das klappt eigentlich hervorragend.
Okay, und wenn dann zum Beispiel Menschen tagsüber müde sind, kann es auch ganz normal sein? Oder ist das dann schon das, wo quasi vielleicht Schlafmangel vorliegt oder diese innere Uhr vielleicht durcheinander gebracht wird? Ich finde es auch oft so ein Satz, den man hört, ja, die innere Uhr ist durcheinander gebracht. Ich wache irgendwie gar nicht auf, wenn es dann hell wird. Ich habe Probleme tagsüber wirklich dauerhaft wach, fit zu sein. Spielt das da alles mit rein oder wie ist das genau?
Also das ist eine interessante Frage. Also man muss erstmal gucken, wenn ich jetzt immer müde bin, habe ich erstens genug Stunden. Ja, was ist denn, habe ich, also wenn ich jetzt immer nur 6 penne, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass mir 1 oder 2 fehlen, halt hoch. Dann hätte ich ja schon eine Erklärung. Wenn ich aber eigentlich genug Stunden habe und bin trotzdem noch müde, dann muss ich mich fragen, ist mein Schlaf denn wirklich erholsam oder könnte es irgendwas sein, was das stört? Schnarche ich, schnarcht mein Partner? Ist es zu warm, ist es zu kalt? Was ist denn da los? Habe ich was mit der Schilddrüse? Da muss man mal gucken, ja. Weil das ist, normalerweise ist der Schlaf dafür da, dich zu entmüden und halbwegs zu erfrischen. Es ist jetzt jede Nacht anders und du bist halt auch nicht jeden Morgen richtig gut drauf. Das ist auch ein Unglaube, dass man denkt, das müsste jetzt immer perfekt. Und wenn ich das dann auch noch alles tracke und dann will ich das noch optimieren, das mag der Schlaf so gar nicht, ja. Der ist halt mal so und mal so. Aber so generell sollte es schon eher so sein, dass du irgendwie gut durch den Tag kommst und dass du nicht schon nach 3 Stunden total am Arsch bist. Dann stimmt was nicht. Ja? Schlaf ist wie Batterieaufladung vom Handy. Du tust das nachts ans Ladekabel und morgens, wenn du das rausziehst, solltest du mal mindestens 80% Power da drauf haben. Und wenn du nur 50 hast, dann stimmt entweder was mit der Ladezeit nicht, dann war das Kabel nicht lang genug drin, oder stimmt was mit dem Akku nicht oder dem Ladekabel. Ja, weil wenn du genug Stunden hattest, bist du immer noch am Arsch und hast nur 50% Kapazität, dann musst du mal gucken, ob mit deinem Akku was nicht in Ordnung
ist. Insgesamt sagen 36% der Deutschen, dass ihre Schlafqualität schlecht oder sehr schlecht ist. Also sie quasi ihren Akku über Nacht, wie Sie gesagt haben, unter 80% aufgeladen haben. Was sind denn genau die Gründe dafür? Sie haben jetzt natürlich schon ein paar Gründe genannt, aber ich fände es spannend, wenn Sie die nochmal aufzählen würden, wo denn dafür die Gründe liegen.
Also ab einem gewissen Lebensalter, wenn du jetzt so Männer ab Mitte 40 und Frauen so ab Ende 40, ne, da hast du ganz häufig, dass auch der Körper sozusagen mit einer Rolle spielt, warum der Schlaf unerholsam wird. Das ist ganz oft ist es, weil du nachts einfach durch Lebensalter mehr Muskelerschlaffung im Rachen hast, dass du ein bisschen schnorchelst, flacher atmest, das stört den Körper total, dann macht er sofort Rabatz, ja, selbst bei nicht so lautem Schnarchen oder Apnoe. Und dann kann das aber natürlich schon auch dieses ganze Nervliche sein. Ich meine, man muss mal gucken, in was für einer ständig mit Bedrohungs Szenarien konfrontierten Welt wir leben. Ja, immer nur Angstmacher über die Medien, Krieg und Wirtschaft und Zusammenbruch. Das mag der Schlaf halt auch nicht. Eigentlich kommt der Schlaf dann von selber am liebsten, wenn er es sicher hat und ruhig und warm und gut. Ja, und wenn du aber jetzt ständig Angst hast, also Angst ist halt ein Schlafkiller, weil Angst heißt ja eigentlich, ich muss ständig aufpassen. Und manchmal ist es auch sinnvoll, dass du aufpasst. Deswegen ist auch nicht jedes nächtliche Wachwerden unbedingt eine Krankheit. Früher in der Evolution, als wir noch in der Gruppe ums Feuer gelegen haben, war es wichtig, dass es Nachtwachen gab, dass es Leute gab, die haben sich immer abgewechselt, dass mal ab und zu einer aufgepasst hat. Kommt keine Schlange, kommt kein Tiger, was mit dem Feuer? Einer musste die Kinder füttern. Und gerade die Älteren waren früher in der Urhorde, die eher Nachtwache gemacht hatten. Die waren nicht mehr fit für die Jagd und die haben die Jungen schlafen lassen. Also das heißt, Durchschlafen war jetzt nicht immer in der Menschheitsentwicklung eine richtig gute Erfindung. Ja, hast du durchgeschlafen, warst aber tot, weil du gefressen wurdest. Also das heißt, man musste so ein bisschen immer gucken. Nicht jedes nächtliche Wachwerden ist eine Störung, aber auch nicht jedes Durchschlafen ist gesund, weil wenn du dann morgens, wenn du zum Beispiel nachts nicht gut Luft kriegst, weil du Schlafapnoe hast, dann bist du den ganzen Tag am Arsch, obwohl du 8 Stunden geschlafen hast. Und ich glaube natürlich schon, diese unbewusste nervliche Daueranspannung, ja, das ist nicht nur das Handy. Es kann ja auch das Handy manchmal, wenn mein Sohn irgendwie, wenn der da seine Fußballsachen macht, dann wird er dadurch nicht unbedingt aufgekratzt, sondern er ist ja konzentriert. Aber wenn du ständig in die Bildzeitung guckst und du liest nur Horror, dann ist das für den Schlaf nicht schön. Und dann soll noch so viel in den Tag gepackt werden und dann musst du dies noch machen und das noch machen. Das Nervensystem ist überreizt. Und dann kommen die Leute oft abends nicht mehr gut runter. Mhm. Weil du kannst nicht erwarten, wenn du die ganze Zeit auf Spannung bist, auf Hochdrehzahl, und dann soll dann in einer halben Stunde das ganze System auf Schlafen fahren. Das schafft's oft nicht. Da brauchst du dann 1-2 Stunden und dann ist es schon mitten in der Nacht und dann kriegen die Leute Panik. Oh Gott, ich muss ja um 6 Uhr raus und dann ist die Nacht, dann war's das. Dann liegt zu viel Druck.
Bevor wir auf jetzt die einzelnen Punkte eingehen, die Sie gerade gesagt haben, könnten Sie den Begriff Schlafapnoe nochmal ganz kurz erklären? Ich bin mir sicher, ob jeder weiß, was damit genau auf sich hat.
Schlafapnoe bedeutet, es sind nächtliche Atemaussetzer, Atempausen. Man muss sich das einfach so vorstellen, das ist quasi nach starkem Schnarchen kommt irgendwann kommen die Atemaussetzer. Schnarchen bedeutet, der Rachen, der eh nur ein schlappriger Muskelschlauch ist und der nachts wenig Platz hat. Also in dem Moment, wo wir alle einschlafen, erschlaffen unsere Muskeln, das tun sie auch am Rachen, da wird es eh schon eng. Und wenn die Luft sich da durchquetschen muss, dann flattert was und das nennen wir Schnarchen. Und wenn es dann noch ein bisschen enger wird, dann kommt die Luft nicht mehr durch und dann kommt es zu einer Atempause. Und dann geht der Sauerstoff im Blut runter und dann ist richtig Alarm. Dann werden Stresshormone ausgeschüttet, kommt zu Zuckungen. Leute kriegen hohen Blutdruck, werden komisch im Kopf. Das ist dann eine Erkrankung. Normales Schnarchen ist halt, gibt es von 0 bis 100, gibt es von Kavaliersdelikt bis krank, aber dann diese Schlafapnoe, diese Aussetzer, da muss man sagen, ist das, je älter wir werden, desto häufiger hat man das. Meistens entdeckt es der Partner, also die 80% der Patienten, die in die Praxis kommen, werden von ihren Partnern entdeckt und gestickt, dass irgendwie die Freundin, die Frau, da merkt man, das stimmt aber was nicht, der röchelt da die ganze Nacht rum, lass sie mal untersuchen. Das ist halt so ein Hauptschlafkiller ab einem gewissen Lebensalter. Bei jungen Leuten ist es häufig der Stress.
Okay, das wollte ich nur kurz einmal erfragen, dass wir da alle auf dem gleichen Stand sind. Jetzt aber zu den anderen Punkten, die Sie genannt haben, gerade diese Angst, die Sie genannt haben. Würden Sie denn sagen, oder gibt es Zahlen dazu, inwiefern sich das in den letzten Jahren, Jahrzehnten vielleicht auch verschlechtert hat oder dass vielleicht auch in Generationen das unterschiedlich ist, diese einzelnen Faktoren, die da diesen schlechten Schlaf verursachen?
Also es gibt ja immer wieder Umfragen und Studien und da sind diese Prozentränge, die da genannt werden, 80% der Deutschen schlafen schlecht, das halte ich immer für ein bisschen übertrieben. Ich meine, ich lebe davon, ja, und je mehr da, desto besser geht's der Praxis, aber man muss auch mal die Kirche im Dorf lassen. Ich glaube, es hat 2 große Wellen. Das eine ist, die Anzahl an Schlafstörungen nehmen wirklich zu. Einerseits, weil wir älter werden, andererseits, weil der Druck und der Stress mehr wird und die Ängste. Der zweite Punkt, warum es zunimmt, ist, weil die Aufmerksamkeit und die Beachtung dafür zunimmt. Ja, man sagt ja, Beachtung schafft Verstärkung. Ich weiß nicht, wie viele Podcasts und Fernsehdings ich in den letzten Monaten hatte. Wir haben schon immer viel mit Medien gemacht, aber nie so viel wie jetzt. Das heißt, es scheint so eine Aufmerksamkeitswelle zu laufen. Und dann hast du natürlich, jetzt hört einer den Podcast, dann beachtet der vielleicht mehr seinen Schlaf und achtet auf einmal mehr drauf und auf einmal kommt's auf den Radar, der sagt seinem Freund. Und so hast du das ist ja bei Wechseljahren auch so, ne? Da ist ja vor ein paar Jahren sind so Wechseljahresbücher raus und es ist ein totaler Hype. Die gab es ja immer schon. Es gab auch immer schon Schlaf und es gab immer schon Schlafstörungen, aber vielleicht sind die eher unterhalb des Radars geblieben, dass man da gar nicht so drauf geachtet hat, im Positiven wie im Negativen.
Also sind die Menschen da sensibler geworden für dieses Thema?
Sensibler, und manchmal hast du aber auch bestimmte kollektive Themen, die liegen in der Luft und dann gehen die einfach, werden die angespielt. Manchmal findet man gar nicht so eine richtige Ursache, warum jetzt ein Thema auf einmal so mehr in den Fokus, dann ist das einfach so. Manchmal braucht die Welt auch neue Themen. Es hängt auch zusammen mit der ganzen Selbstoptimierung, Ernährung, Bewegung, Longevity, diese große Angst vor Krankheit. Oh Gott, was ist, wenn ich jetzt krank werde oder sterbe? Ja, früher hast du irgendwie gedacht, naja, dann komme ich in den Himmel beim lieben Gott, und heute glaubt da keiner mehr dran, heute musst du das alles in das Leben packen. Ja, und Longevity-Medizin versucht ja, dass du möglichst viele gesunde Lebensjahre im Alter hast, dass du nicht unbedingt jetzt ewig lebst, aber dass du nicht krank alt wirst. Jetzt setzt es aber natürlich auch wieder oder kann es unter Druck setzen. Darfst nichts mehr saufen, ja, musst so früh ins Bett und so. Also so, das ist multifaktoriell, warum der Schlaf jetzt mehr in den Fokus kommt.
Ich könnte mir vorstellen, dass das Gedanken sind, die auch vor allem Menschen vielleicht dann abends kommen, gerade kurz vorm Schlafen gehen, weil ich bekomme oft mit, dass Thema Beruf oder Thema Privatleben, dass das Gedanken sind, die gerade dann hochkommen, wenn man sie am wenigsten braucht, nämlich wenn man eigentlich schlafen möchte, wenn man sich eigentlich ausruhen, erholen möchte.
Das ist genau richtig, und bei Kindern ist das ja auch so, ne? Abends und nachts kommen die Gespenster. Das hat auch verschiedene Gründe. Das hat einerseits damit zu tun, dass die Botenstoffe im Gehirn, die, sagen wir mal, tagsüber kannst du die Sorgen viel besser verdrängen, auch von der Biochemie des Gehirns, aber auch, weil du tagsüber meistens ja viel mehr abgelenkt bist. Also es kann ja auch sein, dass Sie und ich jetzt irgendwie Sorgen haben, aber weil wir uns jetzt gerade hier aufeinander konzentrieren und ein Thema haben, ist das im Hirn eher im Hintergrund. Aber wenn du irgendwann heute Abend alleine da im Bett liegst oder zu zweit, wird's dunkel, und dann hast du nicht mehr so viel Ablenkungsmöglichkeit. Und dann klopft das, was den ganzen Tag da schon im Hinterkopf schwirrt, kommt mehr nach vorne auf die Bühne. Dann kommt noch dazu, wenn man jetzt nachts wach wird, ist da Mutterseelen allein, es ist dunkel. Eigentlich müsste man sich klar machen, mit mir liegen jetzt noch 500.000 andere Leute auf der Welt wach. Ja, so, die auch nicht schlafen können. Ich bin ja gar nicht allein. Aber dir kommt es so vor. Und dann ist es auch noch so, dass die Stimmung nachts sensibler ist für meine Körperfunktion, für meine Blase, für Schmerzen, aber auch für seelische Sorgen. Also die Bedrohungslage durch Probleme ist nachts subjektiv deutlich verstärkter, sodass dir dann auch noch, du dir sowieso vorkommst wie die ärmste Sau, ja, während wenn du dir das am Tag nochmal anguckst, sagen wir, sie schreiben das auf, was sie alles belastet, und gucken sich das am nächsten Tag um 11 nochmal an, ist es häufig alleine von ihren Hirnstimmungsbotenstoffen, tut es auf einmal gar nicht mehr so weh, aber in der nächsten Nacht hätte es das direkt wieder.
Wenn jetzt pro Nacht, Sie haben jetzt gesagt, 500.000 andere Menschen noch wach liegen, wenn die jetzt alle eine schlechte Nacht haben oder hatten, können die denn ihren Schlaf einfach wieder nachholen? Oder ist es so, dass wenn ich jetzt schlecht schlafe, dieser verlorene Schlaf gar nicht mehr nachzuholen ist? Oder wie kann man sich das vorstellen?
In einem gewissen Rahmen kann man Schlaf nachholen, und es ist auch eine Gnade und dankbar, dass das so geht, weil ganz viele von uns ja unter der Woche ein Schlafdefizit, ein gewisses, anhäufen. Wenn sie Kinder haben, die müssen halt zur Schule oder in den Kindergarten, oder sie haben einen Job, der früh anfängt und sie müssen noch durch den Stau, und sie sind aber vielleicht eher ein Nachtmensch, der gerne auch abends noch mal was Soziales macht mit dem Partner, keine Ahnung, und sie haben halt immer nur 6, die bräuchten aber 7, dann können sie zum Glück in der Regel am Wochenende, wenn sie ausschlafen, doch einige, also großen Teil nachholen. Was nicht mehr geht, ist, wenn sie es übertreiben. Also wenn sie jetzt jeden Tag 2 Stunden Schlafdefizit anhäufen, dann kriegen sie das am Wochenende nicht mehr weggeschlafen. Ja, dann ist das wirklich zu wenig. Dann müssen wir gucken, wie mache ich das denn?
Was wären dann die gesundheitlichen und psychischen Folgen von dauerhaften Schlafmangel?
Das ist ein bisschen typabhängig. Es gibt Leute, die stecken auch jahrzehntelangen Schlafmangel oder stecken die weg wie nix. Ja, die werden nicht krank. Und es gibt aber Leute, die werden darüber krank. Krank heißt, dass, also hoher Blutdruck ist zum Beispiel eine ganz häufige Folge, Magen-Darm-Störung und eben psychisch, also Dünnhäutigkeit, Burnout, Depressionen, Ängste verstärken sich, wenn du dieses Schutzmagnetfeld, was nachts eben wieder aufgeladen wird. Ne? Ich weiß nicht, ob sie noch aus der Generation kommen, die ersten Star-Wars-Filme gesehen hat. Da gab es den Todesstern, da war immer so ein Magnetschutzschirm rum und da kamen die anderen Raumschiffe nicht durch. Und tatsächlich ist es auch so, alle Zellen funktionieren mit Strom. Nachts wird wirklich so eine Art Schutzschild wieder aufgeladen. Und wenn du nicht schläfst oder schlecht, dann bist du im wahrsten Sinne wirklich durchlässiger und dünnhäutiger, weil dein energetisches, das hört sich jetzt immer so eh so an, aber das kann man nachmessen. Also dein Schutzschild ist weg oder dünn. Und es kommt ja viel mehr durch dich durch. Du bist viel sensibler, dünnhäutiger, Zündschnur ist kürzer. So, das ist eine Typsache und eine Frage der Dosis. Also ich kann selbst den robustesten Typen, wenn ich den jetzt komplett unter Schlafentzug setze, ist der irgendwann durch. Deswegen nimmt man das ja als Folter. Aber es gibt halt auch robuste Typen. Ich habe hier Leute sitzen, die haben 100 Schlafaussetzer, die müssten eigentlich schon tot sein und der sitzt hier immer noch vor dir, ja. Und ein anderer hat nur ein bisschen keine Ahnung was und der leidet schon wie Wolle.
Ich habe jetzt gerade selbst das Wort Schlafmangel einfach so in den Mund genommen. Ich frage mich sehr noch, ist Schlafmangel oder ab wann wird von Schlafmangel denn wirklich gesprochen? Ist das ein Begriff, den man einfach so verwendet oder ist das schon eine Diagnose oder wie kann ich mir das vorstellen?
Gute Frage, ist immer ein bisschen schwierig, weil es eben, also es gibt eine klinische Definition, ab wann wir zum Beispiel, also in der Schlafmedizin davon sprechen, das ist jetzt eine krankhafte Schlafmangelstörung, sagen wir jetzt mal, eine Insomnie, eine wirklich klinische Ein- und Durchschlafstörung. Und das ist ungefähr so, wenn du länger als 3 Monate, öfter als 3-mal pro Woche, mehr als 3 Stunden Probleme hast, so roundabout kann man das sagen, ja. Wenn das also wirklich mehrere Monate ist, wenn man jetzt mal 1-2 Wochen scheiße schläft, ist das noch keine Krankheit. Wenn man aber jetzt Atemaussetzer hat, unruhige Beine, was körperliches, Herzrhythmusstörung, deswegen nicht schläft, dann ist es eine Erkrankung, eine Schlaferkrankung, die muss immer behandelt werden. Ja, während eine Durchlaufstörung kommen manchmal und gehen. Aber wenn jemand das länger als 3 Monate immer wieder hat, mehrfach pro Woche, dann reden wir davon, dass ist es eine Schlafstörungserkrankung und die sollte dann medizinisch oder psychotherapeutisch oder hast du nicht gesehen, abgecheckt und behandelt werden, damit du das nicht ewig hast und nicht die nächsten 20 Jahre scheiße schläfst.
Und alles darunter sind dann quasi Schlafprobleme.
Könnte man jetzt so sagen, aber Sie sehen, das ist eine ziemlich große Grauzone, weil für den einen ist es vom subjektiven Leidensdruck schon sehr viel früher ein Riesenproblem. Es gibt Leute, die bewerten, wir fragen zum Beispiel auch immer, bewerten Sie mal subjektiv Ihren Leidensdruck auf einer Skala von 1 bis 10. 1 ist nichts, 10 ist die Hölle. Ich schmeiß mich von der Brücke. Es gibt Leute, die, wenn wir die messen, objektiv wird man sagen, na, schlecht ist der ja gar nicht, aber der leidet halt subjektiv massiv darunter, weil das für den wirklich äußerst unangenehm ist. Und dann gibt es Leute, die haben in den objektiven Schlafmessungen, wird man sagen, ach du Scheiße, ey. Ne? Und der sitzt hier und sagt, ich störe aber ja nichts. Ne?
Kommen wir zu den Tipps, wie man quasi denn wirklich dann nachhaltig besser schlafen kann, was es da für Möglichkeiten gibt. Fangen wir mal so an. Wie wichtig sind denn zum Beispiel Schlafroutinen und feste Rhythmen? Ist das ein wesentlicher Einfluss oder wie gestaltet sich das genau?
Also man sagt, die Seele braucht Anker und man kann immer, wenn man wissen will, wie man es richtig macht, guckt man sich an, wie man es mit Kindern macht. Normalerweise ist es wichtig, dass so ein Kind eine stabile Ordnung hat abends, ja. Weiß nicht, 8 Uhr ins Bett, Zähne putzen, Schlafanzug oder umgekehrt, gute Nachtgeschichte, ratzen. So. Und eigentlich ist es für den Erwachsenen Rhythmus auch gut, wenn du eine gewisse feste Routine hast, ein Ritual und dass der Körper sich einstellen kann, ich sag mal 12 Uhr oder 10 Uhr ist meine Heilbettzeit, dann richten sich die Organe und die Zellen einfach auf diesen Rhythmus ein und dann kommen die da besser mit klar, als wenn du heute Hü und morgen Hot. Jetzt muss man aber sagen, der Schlaf ist ja auch ein soziales Wesen, das heißt, du hast vielleicht einen Partner oder Kinder und dann ist mal eine Veranstaltung. Wenn das jetzt so streng geregelt wäre, dass das wirklich immer nur zur gleichen Zeit auf und Bett, dann kannst du nichts mehr machen. Und da hat die Natur gesagt, also wir geben den Menschen schon so eine Pufferzone da mal rein. Eine Stunde nach vorne, hinten, morgens, abends, die muss drin sein, damit du dich auf deine soziale Gruppe anpassen kannst. Weil das eine ist, was wir messen, da messen wir immer nur am Individuum, am einzelnen Patienten, Probanden, ihren Schlaf. Aber wir messen jetzt nicht die ganze Clique. Aber sie leben ja meistens in irgendeinem Sozialgefüge. Selbst ein Single hat ja Freunde und macht mit denen was, telefoniert, chattet, simst. Sodass du immer das noch gucken musst. Und da hat der liebe Gott uns eigentlich zum Glück so ein bisschen Spielraum reingepasst, dass das nicht ganz so streng sind.
Welche äußeren Umstände können denn noch für besseren Schlaf sorgen? Also gehen wir mal davon aus, ich möchte von Ihnen wissen, okay, ich schlafe schlecht, ich möchte auf bestimmte Dinge mehr achten. Was sind denn dann so die klassischen Tipps, die Sie da einem Patienten oder einer Patientin mit auf den Weg geben?
Also es gibt ja so ein paar Eckdaten, die klingen immer sehr einfach und profan. Das Schlafzimmer sollte dunkel sein, leise und kühl. Dunkel, weil helles Licht diese Schlafhormonproduktion stört von dem Melatonin. Leise, weil Krach ab 40 Dezibel definitiv den Schlaf stört und kühl, weil ein zu warmes Schlafzimmer kannst du nicht pennen. Ja, das hängt mit der Körper, Temperaturregulation zusammen. Die geht nachts ein bisschen runter. Es müsste so ein bisschen zwischen 18 und 22 Grad, das ist eigentlich eine optimale Schlaftemperatur. Dann sollte eigentlich eine Stunde vor Heiabett langsam die Maschine runterfahren dürfen. Das heißt, du machst nichts Anstrengendes mehr, du guckst keinen Til Schweiger-Tatort, du machst jetzt nicht mehr Vollbeleuchtung, du schaltest dich lieber nachmittags mit dem Partner, machst das Licht ein bisschen runter, damit wir dem Körper so eine Art runterkühl, runterkommen, Calm-Down-Phase geben. Die ist normalerweise so eine Stunde. Das würde schon helfen. Ja, das sind jetzt relativ profane Tricks. Dann ist es wichtig, wer das schafft, tagsüber möglichst viel bewegen, am besten an der frischen Luft, weil körperliche Betätigung fördert den Schlaf. Nur nicht zu dicht am Schlaf dran. Nicht irgendwie, wenn ich um 11 ins Bett gehe, um 10:30 nochmal hier ins Studio oder Vollpower. Dann bist du zu heiß, dann bist du überdreht, überhitzt. Ja. Abends nicht mehr zu nah am Heiabett zu schwer essen, lieber 1-2 Stunden und dann die letzte Mahlzeit nicht eine Achse, sondern ein bisschen eiweißreich, bisschen keine Rohkost, dass du dann nicht wie ein aufgeblähter Ballon liegst, so ein bisschen irgendwo, da kann man schon was machen, das nennen wir Schlafhygiene, ja, dass man irgendwo guckt und vor allen Dingen auch, also dass das Schlafzimmer vielleicht mal ein bisschen drauf geachtet wird. Ist das schön? Ist das sinnlich? Habe ich ein vernünftiges Bett? Fühle ich mich da wohl? Wie ist das eingerichtet? Das Schlafzimmer ist ja so ein bisschen Stiefmütter-Dasein. Da werden die Jacken von den Freunden reingeschmissen. Da steht die olle Hantelbank vom Sohn, der verstaubte PC. Das ist nicht so, da kann man aber auch nochmal was rausholen. Ja? Wenn du dich nämlich da wohlfühlst und es ist schön, dann musst du vielleicht gar nicht so schlafen, weil du fühlst dich ja wohl. Und wenn du nicht schlafen musst, dann schläfst du besser, als wenn du schlafen musst. Wer schlaft, der mag nicht, dass er muss. Der will halt freiwillig kommen. Bei Ernährung und Bewegung könnten wir zwei uns morgen zwingen, weniger zu essen und uns zu bewegen mit unserem Willen. Den Schlaf kriegst du mit dem Willen nicht. Den musst du es nett machen, damit er freiwillig kommt. Und darüber verzweifeln ja dann viele, die eine Schlafstörung haben, weil die denken, das kann doch nicht sein. Ich habe schon alles gemacht, alles gelesen und trotzdem kommt die Sau nicht. Ja, weil das so geht das nicht. Das ist irgendwie, ne? Entspannung oder kommen lassen. Aber das ist leichter gesagt als getan. Haben Sie mal eine schwere Schlafstörung? Also das ist schon doof.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Würden Sie denn sagen, dass Schlaf dann eher ein Geschenk ist oder etwas, was man sich irgendwie ja härter erarbeiten müsste?
Ja, es beides geht. Also für viele ist es ja ein Geschenk, wenn er als Geschenk kommen würde. Und die ihn als Geschenk haben, empfinden ihn aber meist gar nicht als Geschenk, weil sie gar nicht wissen, wie es wäre, wenn sie das Geschenk nicht hätten. Wissen Sie? Das ist ja, wenn einer, der immer gut schläft und zu uns jetzt sagen würde, was für ein Quatsch redet ihr? Wenn der mal 2 Monate eine Schlafstörung hat, danach wieder schlaft, dann weiß der auf einmal, was der für ein Geschenk hatte. Das weiß man ja erst zu schätzen, wenn man es einem wegnimmt. Ja? Während auf der anderen Seite man schon auch mit ein bisschen Köpfchenarbeit, Wissen und ein bisschen was dafür tun, auch sich den Schlaf wieder erarbeiten kann in manchen Fällen. Aber es gibt auch manchmal Fälle, die haben einfach Pech oder die haben das geerbt, die Anfälligkeit oder da war was. Die brauchen auch wirklich medizinische Hilfe und 10% brauchen auch wirklich Schlaftabletten, Medikamente, die kommen ohne nicht klar. Und die haben das Problem, dass die Schlaftabletten so ein unheimlich schlechtes Image bekommen haben. Da ist unheimlich viel Schuldgefühl, es wird gedisst, das musst du doch alleine gönnen und mit einem Pfefferminztee und stell dich nicht so an. Das ist gemein, also weil es gibt bestimmte Erkrankungen, der Schlaf ist auch nur ein Mensch. Wenn Sie jetzt zum Kardiologen gehen und der sagt, Herr Pieper, Sie haben jetzt halt nur mal einen hohen Blutdruck, wir wissen nicht warum, Sie müssen eine Tablette nehmen, damit Sie keinen Schlaganfall kriegen, da akzeptieren Sie das ja auch irgendwann. So, und irgendwie, wir haben halt 10% Schlafgestörte, die brauchen halt nur mal Medikamente. Und wenn die aus der Hand des kundigen Arztes kommen, dann passt der schon auf, dass da nichts passiert.
Okay, verstehe, ja. Was mich noch interessieren würde, rund um dieses Thema, wie schlafe ich besser, gibt es jetzt auch immer mehr. Sie haben es vorhin schon erwähnt und als ja, konnte ich ja ahnen, dass Sie davon nicht größter Fan sind, sowas wie Schlafscores oder Schlafmessen. Für mich klang es vorhin so, als ob Sie da jetzt nicht der größte Fan von sind. Was sagen Sie denn dazu? Und Anschlussfrage auch dazu, es gibt ja auch Möglichkeiten wie zum Beispiel Meditation als Einschlafhilfe, Podcast als Einschlafhilfe. Das beides würde mich noch sehr interessieren, was Sie dazu sagen.
Also ich bin nicht generell dagegen, den Schlaf zu messen. Wir leben davon, dass wir professionell allerdings mit wirklich teuren Geräten den Schlaf messen und dann sind die Signale auch verwertbar. Das Problem ist, dass im Moment die Messtechnik der meisten oder aller Wearables und Ringe zumindest im Hinblick auf die Unterscheidung von Schlaftiefe das einfach noch nicht können und man sich dann auf falsche Daten verlässt. die können zum Beispiel ganz gut die Gesamtschlafenszeit erkennen. Die Apple Watch oder auch andere können Sauerstoffmangel erkennen, Herzrhythmusstörungen, Schlafapnoe. Das ist super. Im Medical ist das super. Das ist für uns ein Riesengewinn, auch für die Leute. Das rettet teilweise Leben. Nur bei diesen, die viele Tracker zeigen dir auf deinem App dann so wirklich, du hattest 10% nur Tiefschlaf und 15% Traumschlaf. Und das ist fälschlich, weil das ist von der Art, wie die Dinger funktionieren, überhaupt nicht möglich, im Moment noch nicht, wirklich aussagekräftige, das ist nicht valide genug, das ist nicht verlässlich. Und wenn du dann, sagen wir, sie wachen jetzt morgen früh auf, fühlen sich eigentlich ganz gut, denken, och, dann kann es aber sein, dass ihr Tracker sagt, du hast nur einen Schlafscore von 20% und dann wissen sie nicht, wer hat denn jetzt recht. Da haben aber eher sie recht, weil keine Sau erstens weiß, wie diese Scores, in jedem Gerät werden die anders berechnet, aus anderen Algorithmen. Und was die Schlaftiefenerkennung angeht, ist das Leichtschlaf, Tiefschlaf oder Traumschlaf, ist noch keins dieser Geräte im Moment in der Lage, das mit einer höheren Sensitivität als maximal 50-60% überhaupt richtig zu erkennen. Das ist der eigentliche Kritikpunkt. Wenn wir in 5 Jahren hier sitzen, sind die besser. Dann kannst du dir immer noch überlegen, will ich das eigentlich immer wissen. Aber dann funktionieren die wenigstens.
Okay, und noch zu dem anderen Thema, zu diesen, nochmal zum Thema Einschlafhilfe ganz kurz. Sowas wie Einschlaf-Podcasts, hatte ich das Gefühl, ist ein Trend, der aktuell größer ist.
Absolut gut. Also alles, was dich abends runterbringt, dich persönlich, ist in Ordnung. Noch was gucken ist nicht so gut, weil du kannst ja erst nur schlafen, wenn du die Äuglein zu hast. Ja, und wenn wir jetzt noch so viele Informationen über die Augen mit dem flackernden Licht aus dem Handy, das ist nicht so schlafförderlich. Aber über die Ohren noch einen Podcast hören, da kann man schon die Augen bei zumachen. Und das ist absolut in Ordnung. Und Sie können 3 Fragezeichen-Kassetten hören oder Podcasts. Sie können auch Musik hören. Sie müssen was finden, was zu Ihnen passt. Und beim Schlafen ist es so, je langweiliger eigentlich und je monotoner, desto eher schläfst du, während ja am Tag du eher Anregungen. Ja, aber das ist absolut in Ordnung. Also über Geräusche, über Töne, über Klänge kannst du super. Kannst du auch mit einer Zeitschaltuhr, dann läuft er halt irgendwann aus, damit er nicht die ganze Nacht abdudelt.
Dann sind das doch schon mal auf jeden Fall sehr viele verschiedene Tipps, auf die man achten kann. Und vielleicht ist da bestimmte Tipps dabei, die einem besonders gut helfen. Das war es tatsächlich auch schon fast mit dieser Podcast-Folge. Als letzte Frage würde mich noch sehr interessieren. Sie sind ja schon sehr lange Schlafmediziner. Was fasziniert Sie persönlich denn am meisten am Schlaf?
Es ist tatsächlich so, dass es mich immer noch fasziniert. Also ich würde fast mal sagen, am meisten, dass das ja eigentlich immer noch so spooky ist, dass wir da in eine völlig andere Lebensphase rutschen, wo ein komplett anderes Programm läuft als am Tag. Allein, dass du das Bewusstsein verlierst für so viele Stunden, ich finde das nach wie vor extremst spannend und spooky. Man macht sich ja gar nicht, ich meine, muss man mal klar machen, du hast ja im Grunde dann keine Kontrolle mehr. Also es passiert ja nichts, weil du wirst ja, wenn jetzt irgendwas ist, dann wirst du schon wach oder so. Aber dass der Körper das alles alleine macht dann nachts, der räumt auf, der entgiftet deinen Kopf. Ich meine, das macht er am Tag ja irgendwie auch, aber nachts, so hast du ja wenigstens noch das Gefühl, du kriegst das mit von deinem Leben. Aber andererseits, ich fände es ein Horror, wenn es diesen Schlaf nicht gäbe. Stell dir vor, du musst die ganze Zeit wach sein. Also ich kann auch manchmal nicht gut einschlafen. Und jetzt sitze ich aber natürlich an der Quelle diverser Substanzen, kann mir da was nehmen. Ich finde es cool, dass du einfach mal nicht denken musst und nicht reden. Und dass du einfach die Klüsen zumachst. Aber was da alles passiert, das ist nach wie vor hochspannend. Und wir haben vielleicht maximal die Hälfte bisher erforscht und verstanden. Aber die andere Hälfte, gerade Träume, muss man mal vorstellen. Alles, was wir über Träume wissen, wissen wir immer nur, wenn wir den Träumer wecken und fragen, was hast du geträumt? Es gibt noch keinen Chip, der da reinguckt. Das ist vielleicht in 10 Jahren, hast du so einen Sensor und wir sehen die Bilder, die sie träumen, wenn sie schlafen, auf dem Laptop. Aber alles, was wir wissen, wissen wir, wenn wir sie wecken und fragen. Also das heißt, es kann auch sein, dass das gar nicht stimmt. Also es ist nach wie vor eine große Blackbox und das finde ich nach wie vor faszinierend.
Also wenn die letzten 40 Minuten nicht dafür gesorgt haben, dass man sich für das Thema Schlaf interessiert, dann würde ich sagen, spätestens jetzt. Jetzt an alle HörerInnen, schreibt uns doch sehr gerne, was ihr von den Tipps haltet, welche ihr vielleicht auch schon ausprobiert habt, auf podcast@utopia.de und gebt uns doch bitte Feedback zur Folge zum Kanal. Das würde uns sehr freuen. Und hinterlasst eine Bewertung auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal.